Guten Morgen. Jetzt bin ich vorhin rumgerannt und habe die Stifte gesucht, die ich selber hier hergestellt habe. Ah, manchmal bin ich... So fängt's an, gell? Ja. Ja, ja. Ja. Miteinander Gemeinde bauen. Das Thema Gemeinde liegt nahe, weil wir als Gemeinde miteinander unsere Statuten neu formulieren. Und ich habe versucht, auch in den ersten Predigten schon ein bisschen darauf einzugehen, was ist eigentlich Gemeinde? Wir sind von der Rechtsform her ein Verein. Ein Verein hat Statuten. Die müssen wir sogar bei der Finanzbehörden einreichen, damit wir damit wir von der Steuer befreit werden für Kultuszwecke. Also wir sind da einigen Regeln unterworfen, das steht auch im ZGB drin, aber der Verein kommt ja nicht in der Bibel vor, sondern das ist die Form, wie Gemeinde zum Teil hier in der Schweiz funktioniert. Aber daneben hat es ja eine geistliche Sicht, was Gemeinde ist. Gemeinde ist ja nicht einfach nur eine Interessengemeinschaft von brennenden Gottesdienstbesuchern, sondern Gemeinde, dahinter steckt ja eine geistliche Vision, eine geistliche Sicht Gottes. Dass er Kirche will, dass Gott Gemeinde bauen will, das hat er schon zu Petrus gesagt, Jesus. Und die Gemeinde spielt nicht nur hier und heute, sondern auch in der Zukunft eine wichtige Rolle in Gottes Reich, in dem, was Gott vorhat in der Geschichte. Gemeinde, ja, das heißt, ist auch der Ort, wo wir geistlich wachsen können. Da haben wir beim letzten Mal drüber nachgedacht und ich wollte einfach hier kurz die beiden Titel erwähnen, damit ihr merkt, wir sind da dran, das Thema, und wir werden das auch nächsten Sonntag nochmal vertiefen. Und am Dienstag ist das Gemeindeforum, wo wir ja nicht nur die Statuten, sondern wenn wir auch Zeit haben, noch über den geistlichen Standpunkt reden. Geistliche Leitung in unserer Gemeinde. Miteinander Gemeinde bauen, Gemeinde und Gemeindeleitung. Und ich habe mir überlegt, wie gehe ich das Thema an? Predige ich über das Thema, wie spreche ich über das Thema heute Morgen, sodass ihr nicht abhängt? Weil man könnte ja meinen, ja, Leitung, das geht ja die Gemeindeleitung an. Was geht es mich an? Und deswegen eigentlich meinen Titel zunächst mal Miteinander Gemeinde bauen. Aber ich möchte euch heute Morgen auch etwas herausfordern. Vielleicht ist die Predigt ja auch für dich. Vielleicht bist du in Zukunft ein Leiter oder eine Leiterin in der Gemeinde. Vielleicht in der Gemeindeleitung, vielleicht in einem anderen Arbeitsbereich. Das gilt ja nicht nur 1:1, was wir für die Gemeindeleitung sagen, gilt ja in gewisser Weise auch für andere Leiter in unserer Gemeinde. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, nicht abzuhängen. Und ich hoffe, du verstehst das. Und ganz häufig merkt man in der Gemeinde, dass man Leiter braucht, wenn man eben Leiter braucht. Oder dann heißt, oh, wir brauchen Leiter. Und dann schaut man sich um und dann betet man und dann fragt man und dann probiert man und dann lädt man ein und so. Aber ich möchte eigentlich gerne, dass wir nach dieser Predigt als Gemeinde nicht nur sagen, wir brauchen Leiter, sondern wir wollen Leiter. Wir wollen Leute, die diese Verantwortung übernehmen. Wir wollen Leute, die vorangehen, Gott fragen, Pläne schmieden, mit der Gemeinde zusammen sich beraten und dann vorwärts gehen. Wir wollen Menschen, die ihre Gaben und Fähigkeiten einsetzen. Und deswegen heute Morgen, so die Pointe der Predigt ganz zu Anfang, ich wünsche mir, dass ihr heute Morgen merkt, Gott will Leiter. Und dass wir, und Leiterinnen natürlich auch, ich rede jetzt nicht immer inklusiver, Gott will Leiter. Und dass wir auch ein besseres Bild davon bekommen, was sind Leiter. Und ich werde nicht in alle Details gehen. Es gibt dazu so viele Bücher. Ich werde 1-2 Bibeltexte nehmen, 3 Bibeltexte. Und ich werde euch versuchen, einige Schneisen zu schlagen. Ihr könnt anfangen mit dem Standpunkt. Die FEG Schweiz hat dazu auch noch Dokumente verfasst. Und wenn ihr gute Bücher sucht, könnt ihr auch gerne auf mich zusammenkommen. Aber mein letzter Punkt ist, wir brauchen und wollen Leiter. Zunächst mal ist es ja was ganz Interessantes, dass wir uns überlegen können, Gott will Leiter als seine Mitarbeiter. Das ist ja eigentlich schon in der Formulierung irgendwie ein bisschen absurd oder obskur. Ich meine, wozu braucht Gott Mitarbeiter? Er braucht sie gar nicht. Aber er will sie. Und es ist irgendwie Ausdruck von Gottes Liebe, von Gottes Freundlichkeit, von Gottes Sehnsucht, dass er von Anfang an Menschen zu seinen Mitarbeitern macht. Und ich glaube, dass wir das miteinander suchen, dass wir über Gemeinde reden, das hat was mit Gottes Herzensanliegen zu tun. Gott möchte gemeinsam mit Menschen diese Welt gestalten. Gott möchte gemeinsam durch Menschen, mit Menschen sein Reich bauen. Gott möchte uns als Menschen gebrauchen, um anderen von seiner Liebe, von seiner Freundlichkeit und Gnade zu erzählen. Wir sind nicht einfach nur Statisten und Zuschauer in dem, was Gott tut, sondern wir sind Teil davon. Und es beginnt schon im Alten Testament. Nehme Abraham und Sarah. Abraham bekommt den Auftrag, wegzugehen. Er will ein Volk aus ihm machen. Aus einem Ehepaar, was keine Kinder bekommen kann. Sarah ist unfruchtbar. Und Gott schenkt ihr Kinder. Der Sohn Isaak und Rebekka, auch Rebekka, können zunächst mal keine Kinder bekommen. Und auch Jakob und Rahel können zunächst keine Kinder bekommen. Und aus diesen drei Ehepaaren beginnt Gott etwas zu bauen, nämlich sein Volk, mit Menschen, durch Menschen, auf ganz natürlichem Weg. Aber das beginnt damit, dass er Abraham sagt, verlass deine Vaterstadt, geh los, zieh los. Und sein Gehorsam, sein Handeln führt dazu, dass die Verheißung Wirklichkeit wird. Da sind Menschen involviert. Und der nächste, den ich hier nenne, ist Mose und Zipporah. Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Das war nicht irgendwie eine schwammige Gruppe, wo dann Gott gesagt hat, jetzt reißt euch mal am Riemen, ich möchte hier Geschichte schreiben, sondern er hat einen berufen. Das war der Mose und sein Bruder. Hat den an die Spitze gestellt und hat gesagt, du gehst jetzt zum Pharao und trittst ihm auf die Fußzehen. Und dann ging's rund. Und zu diesem Mose hat Gott sich auch gestellt. Seine Frau hat ihm dann übrigens mal das Leben gerettet, steht in der Bibel, beim Thema Beschneidung. Auch nicht ganz unwichtig. David und Bathseba, das Ehepaar, was im Stammbaum von Jesus vorkommt, oder David, Salomo? Jesus ist ein Nachfahre, aber David, wer war das? Wer war David? Das war der, von dem der Vater gedacht hat, wenn der Prophet kommt, dann lassen wir den bei den Hirten, bei den Schafen. Die anderen, die Großen, die Starken, die Fähigen, die habe ich ja da. Aha. Und dann kommt Samuel und schaut sich jeden Sohn an. Und dann sagt Samuel, nee, das ist es nicht, Gott sucht jemand anders, hast du noch einen Sohn? Ja, der ist bei den Schafen, ja, dann hol den. Und dann wird dieser David, wird zum König von Israel. Dieser David, diese Persönlichkeit, diese eine Person dichtet die Hälfte der Psalmen, die wir heute haben. Fast die Hälfte der Psalmen. Bis heute hat das Leben von David Spuren hinterlassen. Und der David ist nicht der Dackel von Israel, sondern er ist der König von Israel. Er führt Kriege, er erobert, er fällt Entscheidungen, er kauft das Grundstück für den Tempel. Und er bereitet den Tempelbau vor, weil Gott ihn zum König berufen hat. War David ein Leiter? Ja. Hat Gott Menschen gebraucht? Ja. Hat David immer alles richtig gemacht? Nein. Hat Gott ihn geformt? Auch durch die Schwierigkeiten, die er erlebt hat? Ja. Jesaja, ein Prophet, der hat nicht immer nur Zustimmung bekommen. Und heute lesen wir an Weihnachten Texte von Jesaja. Das ist doch ein Mensch, den Gott gebraucht, dem er sein Wort sagt, das aufgeschrieben wurde, das überliefert wurde, damit wir heute lesen und verstehen, wer Gott ist, was er vorhat. Viele der wichtigen Bibelstellen, um zu verstehen, dass Jesus der Messias ist, stehen in Jesaja. Oder Amos. Oder nehmen wir Nehemia. Ja, ich meine, da war das Volk Israel zum Teil schon nach Hause gegangen und Nehemia sitzt da beim König im Exil und hört, dass das alles zerstört ist und der fängt an zu beten. Der wird traurig, der Nehemia, und sagt, es kann doch nicht sein, dass meine Heimatstadt in Trümmern liegt, dass die Mauern nicht aufgebaut sind. Und er fängt an zu beten und er bekommt von Gott den Auftrag und die Unterstützung des damaligen Königs und Briefe und darf gehen und die Stadt aufbauen. Und er geht in diese Stadt und sagt, hey, sagt 3 Tage lang nichts. Schaut sich die ganze Situation an, aber dann sagt er, hey, das ist nicht gut, dass die Mauern da niederliegen, lasst uns das zusammen machen. Und dann stimmen die anderen mit ein. Und diejenigen, die drumherum sind, die anderen Könige, die fangen an, seine Feinde zu werden. War das leicht? Nein. Hat Gott ihn gebraucht? Sind Menschen Gottes Methode? Ja. Gott will Leiter. Das geht doch weiter im Neuen Testament. Jesus und die 12 Jünger. Er beruft Männer und auch Frauen. Frauen waren auch in seinem Team, aber die 12 haben dann eine wichtige Rolle gespielt hinterher. Er beruft Männer, die dann Verantwortung übernehmen sollen. Wer letzten Sonntag da war, Open Doors, Indien, Thomas ist nach Indien gegangen und hat dort das Evangelium gepredigt. Das war mir, ich habe es gewusst, aber es war mir nicht mehr so bewusst. Die anderen 11 haben auch eine Rolle gespielt, nicht nur Petrus. Aber Petrus hat Jesus gesagt, du bist der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, hat er ihm gesagt. Und Paulus hat er auch berufen, hat gesagt, dich will ich dazu gebrauchen, dich als Person, um vor Königen und Statthaltern, vor den Fürsten Zeugnis abzulegen für mich. Der Paulus ist dafür auch viel im Gefängnis gesessen. Aber wir lesen bis heute die Briefe von Paulus und verstehen daraus Gottes Willen. Dann gibt es im Neuen Testament die Geistesgabe der Leitung. Das ist eine der Gaben, die Gott Menschen gibt, um seine Gemeinde zu bauen. Wir lesen in 1. Korinther 12. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Schreibt übrigens Paulus an eine Gemeinde, die total zerstritten war. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Die mussten mal verstehen, dass sie eine geistliche Aufgabe hatten, dass sie geistliche Dimensionen hatten, dass es da nicht nur um Statuten und Regeln und Programm ging, sondern dass es um einen geistlichen Auftrag ging, den sie gemeinsam bewältigen sollten. Und dann wird da als eine unter anderem wird praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen. Da kommt der Steuermann vor, der Kybernäs. Deswegen heißt das Fachgebiet heute im Studium Kybernetik, Gemeindeleitung. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Was für eine Erleichterung. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können eine von Gott eingegebene Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Schreibt Gott in seinem Wort. Erklärt Paulus der Gemeinde in Korinth und auch uns heute, damit wir verstehen, wir sind miteinander von Gott befähigt, seine Gemeinde zu bauen. Und wir dürfen und wir sollen in Anspruch nehmen, dass wir der Leib Christi sind. Hier vor Ort. Ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole es gerne, nicht exklusiv. Wir sind nicht die einzig selig machende Kirche. Wir sind nicht im Wettkampf, Wettstreit gegenüber anderen Kirchen, um zu beweisen, dass wir super sind. Wir wollen aber unseren Auftrag leben. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott will Leiter als seine Mitarbeiter oder seine Mitarbeiter als Leiter. Und natürlich will er auch dich als seinen Mitarbeiter. Aber ich wollte bewusst machen, hey, Gott hat Menschen dazu berufen, Dinge zu gestalten, schwierige Wege zu gehen, die vielleicht nicht jeder gegangen wäre, Mut zu haben, vor Könige zu treten, hat sie nicht nur berufen, sondern auch begabt und Menschen sind Gottes Methode. Und dazu gehören nach meinem Verständnis auch die Ältesten oder Aufseher, Bischöfe, Diakone und Diakoninnen. Ganz nur kurz zur Erklärung. Aus meinem Verständnis, es gibt ja diese, in vielen Kirchen gibt es Bischöfe. In unserer Kirche gibt es das nicht. Weil wir der Überzeugung sind, dass eigentlich damit das Gleiche gemeint ist wie Älteste, nämlich Leute, die lokal in der Gemeinde Verantwortung übernommen haben. Daraus hat es eine mehrstufige Hierarchie sich irgendwann entwickelt. Ich muss das gar nicht bewerten. Ich glaube, wir brauchen das nicht. Aber aus meinem Verständnis und nach unserem Verständnis sind Älteste und Bischöfe und Aufseher im Neuen Testament eigentlich dasselbe. Nur unterschiedliche Bezeichnungen für die unterschiedlichen Aufgaben. Das sieht man zum Beispiel in der Apostelgeschichte, weil da einmal von Aufsehern die Rede ist und einmal von Ältesten. Das sieht man zum Beispiel auch im 1. Timotheusbrief, weil da auch mal in der Stelle, die ich gleich lesen werde, von Aufsehern die Rede ist und später werden dann die Ältesten genannt, die man auch ruhig bezahlen kann für ihren Job, weil sie eine Verantwortung tragen, oder? 1. Timotheus 5, aber das führt jetzt zu weit. Aber einfach, um deutlich zu machen, Gott will Leiter als seine Mitarbeiter. Und ich habe extra diesen Bibelvers, ich bin froh, Paul, hast du den schon zitiert, 1. Timotheus 3, Vers 1. Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe, sagt jetzt die neue Genfer Übersetzung. Wortwörtlich steht da nach einem guten Werk. Großes und ehrenvolle Aufgabe. Leitung ist kein mieser Job, sondern ist eine gute Aufgabe, die Gott für die Gemeinde will. Gott will Leiter als seine Mitarbeiter. Und deswegen ist das auch vielleicht dein Thema. Vielleicht bist du in Zukunft Leiter in dieser Gemeinde. Und dann kommen in 1. Timotheus 3 viele Qualifikationen, die werde ich jetzt gar nicht aufzählen, aber lest sie mal zu Hause. Wisst ihr, das, was dort steht, das gilt ja nicht nur für Älteste, sondern das gilt eigentlich für jeden Christen. Das sind keine besonders geistlichen Leute, sondern das sind Christen, die auf eine gewisse Art und Weise Vorbild sind. Ich möchte gerne eine andere Stelle mit euch anschauen, um die Frage zu klären, was sind Leiter? 1. Petrus 5, Vers 1 bis 5. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Steht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herrn der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten unter. Was sind Leiter? Wenn man sich das anschaut, dann merkt man, da taucht ein interessanter Begriff auf, über den wir am Ende des letzten Jahres viel nachgedacht haben. Da taucht der Begriff vom Psalm 23 auf. Sorgt für die Gemeinde, die euch Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Da taucht der Begriff Hirte auf. Und das ist kein Zufall. Denn immer wieder wird in der Bibel führende Persönlichkeiten werden Hirten genannt, werden in die Pflicht genommen. Und das Volk Gottes werden Schafe genannt. In den Psalmen kommt es vor, dass sie sagen, wir sind Gottes Herde. Bei den Königen und Führenden kommt das vor. Bei Jesaja und Jeremia wird es auch kritisch bemerkt, dass sich niemand um die Schafe kümmert, dass die Hirten ihren Job nicht machen. Das wirft sogar Jesus den religiösen Behörden seiner Zeit vor. Und wir merken, hier ist auch auf einmal die Rede vom obersten Hirten. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt. Leiter sind Hirten, sind dafür verantwortlich, die Herde zu weiden. Aber sie sind zunächst mal dem obersten Hirten verantwortlich. Sie sind auch Diener, oder? Hier steht, seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus, spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Das sind wichtige Verse für die Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung ist nicht der Herr der Gemeinde. Wir kommen gleich noch aufs Thema Macht zu sprechen. Aber warum ist denn die Gemeindeleitung nicht der Herr der Gemeinde? Was würdet ihr sagen? Warum ist die Gemeindeleitung nicht der Herr der Gemeinde? Ja, sie hat schon einen Herrn. Genau. Jesus ist der Herr. Er ist der Hirte. Von ihm bekommt die Leitung Autorität. Er delegiert an ihn. Dienst soll geschehen durch Hingabe, natürlich an die Menschen vor Ort, aber auch durch Hingabe an Gott. Leiter sind niemals einfach nur Diener der Gemeinde, sondern sie sind Diener Gottes oder Diener der Gemeinde Gottes. Sie sind ihm gegenüber verantwortlich. Sie müssen auch auf die Lehre achten. Ja, ich meine, davon, das ist jetzt hier, nicht ganz so deutlich, aber es kommt auch an anderen Stellen und im Kontext kommt es dann auch. Aber sie sind auch dafür verantwortlich, was die Menschen glauben, was wir hier unterrichten, was wir lehren. Dafür tragen Leiter Verantwortung. Und das Stichwort Verantwortung ist mir wichtig. Sie sind Vorbilder, aber sie tragen Verantwortung für die Menschen und vor Gott. Und trotzdem ist es eine schöne Aufgabe, wenn man auch gestalten kann. Diese Stichworte möchte ich gern, dass wir die mitnehmen. Hirte, Diener, Hingabe, Lehre, Verantwortung. Dritter Punkt. Wir brauchen und wollen Leiter. Warum brauchen wir Leiter? Weil wir Lücken zu füllen haben? Weil wir zu organisieren haben? Nein. Wir brauchen Leiter, weil Gott Leitung will, Leitung beruft und Leitung begabt. Wir brauchen Leitung, weil Gott Leitung will. Und deswegen meine Herausforderung, dass wir dafür anfangen zu beten, dass Gott uns Leiter schenkt. Nicht nur in der Gemeindeleitung, sondern in jedem Bereich. Menschen, die bereit sind, sich um die Menschen zu kümmern. Menschen, die bereit sind, sich mit ihrem Leben an Gott zu orientieren. Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Im Sichtbaren und hinter den Kulissen. Und die Frage ist, wollen wir das auch wirklich? Wollen wir das? Ja, dann fangen wir da an, dafür zu beten. Und wer das will, wird sich auch führen lassen. Wer Leitung will, wird sich auch führen lassen. Das heißt nicht, dass man der Leitung nicht widersprechen darf. Das heißt nicht, dass man der Leitung nicht andere Dinge vorschlagen darf. Das heißt auch nicht, dass die Leitung das alles alleine macht. Aber das heißt, dass es mit gegenseitigem Respekt geschieht. Und das ist ja erstaunlich. Ich habe im letzten Jahr immer wieder mal bewusst die Bibel darauf gelesen, wie oft eigentlich Paulus die Leute ermahnt, Einheit zu suchen, für Einheit zu sorgen. Und das sagt er nicht nur den Leitern, das sagt er allen. Lest mal den Römerbrief. Römer 12, Römer 1 bis 11 ist so der erste Teil vom Römerbrief. Den könnt ihr überspringen. Also könnt ihr nicht überspringen eigentlich, aber im ersten Teil geht es darum, was Jesus getan hat. Ab Römer 12 geht es um die Gemeinde und es beginnt damit, dass er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann geht es um die Hingabe. Und im dritten Vers von Römer 12 heißt es, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat, und dann kommt er wieder auf die Gaben zu sprechen. Die Leitung sind nicht die Herren der Gemeinde, aber sie haben von Gott Verantwortung bekommen. Oder in 1. Thessalonicher 5. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen, habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften, um bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Warum schreibt Paulus das? Weil es die Leute hören mussten. Und warum bringe ich das? Weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das sehen. Die Bibel spricht die Gefahr von Machtmissbrauch an. Die Bibel sieht die Gefahr, dass Leiter sich nur noch um sich selbst drehen, dass es ihnen nur darum geht, ihre persönlichen Goodies zu erfüllen und alles nach dem eigenen Kopf durchzusetzen und dass sie überhaupt nicht mehr verstehen, wer der Hirte ist und wem sie verantwortlich sind und was ihre Aufgabe ist. Aber die Bibel und Paulus weiß auch um die Gefahr, dass es einen Kampf gibt, dass es Krieg gibt, dass ständig die Machtfrage gestellt wird. Und deswegen braucht es auch in der Lehre die Ermutigung zu gegenseitigem Respekt und das Miteinander zu suchen. Ich habe hier den Flipchart mitgebracht, weil der Peter Schneeberger von der FEG Schweiz, der hat, glaube ich, mal eine ganz hilfreiche Grafik gezeichnet. Ich weiß nicht, wer die vielleicht schon mal gesehen hat. Man kann ja die Hierarchie in einem Unternehmen als Pyramide darstellen. So nach dem Motto, da oben ist die Geschäftsleitung im Unternehmen oder der Verwaltungsrat, da kenne ich mich nicht so aus, Verwaltungsrat, dann kommt die Geschäftsleitung, dann kommen irgendwelche Dinge und das ist sozusagen top-down. Da oben sitzen die Chefs und unten sind die, die die Arbeit machen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, und das wurde lange propagiert, so als dienende Leiterschaft, ist, dass man als umkehrt, so nach dem Motto, in der Gemeinde ist es umgekehrt, oder die Gemeindeleitung ist unten, die Gemeinde ist oben. Und sie sind eigentlich die Diener aller, es ist eigentlich bottom-up, oder? Also von unten nach oben leitet man. Peter Schneeberger hat eine Grafik gezeichnet, die ich sehr sympathisch finde. Er hat eine liegende Pyramide gezeichnet. Kriege ich das hin? Eine liegende Pyramide, wo die Gemeindeleitung hier vorne ist und das hier sozusagen jetzt nach meinem Verständnis die ganze Gemeinde ist. Für mich ist das die bevorzugte Verständnis von Gemeindeleitung. Ich glaube, keines der Modelle hat gravierende Probleme, wenn man die Werte beachtet, die im Neuen Testament gesagt werden. Aber das müssen wir nicht weiter vertiefen. Nach meinem Verständnis ist das eine sehr gute Grafik, weil sie zum Ausdruck bringt, dass die Gemeindeleitung nichts Besonderes ist. Aber egal, welches Modell wir nehmen, irgendjemand führt. Irgendjemand übernimmt Verantwortung. Irgendjemand geht voraus. Irgendjemand stößt Veränderungen an. Irgendjemand fragt, was ist Gottes Auftrag für unsere Gemeinde? Es kann sogar sein, dass die Gemeindeleitung ihren Job nicht macht und dass jemand anders das macht. Aber irgendjemand führt. Selbst in Gemeinden, die keine Statuten haben, die keinen Verein haben, ich bin davon überzeugt, in jeder Gemeinde gibt es eine Machtstruktur. Und deswegen finde ich es gut, dass wir die klären. Dass wir auch Aufgaben verteilen. Ich bin kein Freund von Ämtern. Ich habe keinen Posten als Pastor, der mir irgendwie Amt, so, dass ich hier durchstolzieren könnte. ich glaube nicht, dass es um Ämter geht. Es geht um Verantwortung und Funktionen, die ein Körper braucht, damit er leben kann. Und deswegen ist Macht nicht dazu da, der eigenen Herrschaft, sondern dazu da, Einfluss zu nehmen und zu gestalten. Leiter haben das Recht, Dinge anzusprechen. Aber die Leiter sind nicht die einzigen, die Gemeinde braucht, sondern Gemeinde und Gemeindeleitung brauchen einander. Wenn wir anfangen, die Truppe hier vorne abzuschneiden, dann wird irgendjemand anders leiten. Oder es wird vielleicht kleine Gruppierungen geben. Aber wenn wir gemeinsam vorwärts gehen wollen, dann sollten wir Leiter wollen, die für alle Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist eine gute Lehre, die uns das Neue Testament mit auf den Weg gibt. Und es ist die Einladung, dass wir neu anfangen zu beten und zu sehen, Leitung ist nicht einfach nur ein Job, den es halt braucht, für den man irgendwie Kandidaten braucht, sondern Leitung ist von Gott gewollt und berufen. Leitung hat Grenzen, die sie nicht überschreiten soll. Leitung hat eine Vorbildfunktion. Leitung trägt Verantwortung. Aber die Gemeinde auch. Und ich möchte uns Mut machen, in diesem Sinn miteinander diese Statuten zu formulieren, damit wir das klären können und weitergehen können. Damit neue Leiter in unserer Gemeinde von Gott berufen und begabt werden. Damit neue Leiter auch wieder Verantwortung übernehmen. Gott will Leitung. Deswegen beruft und begabt der Leiter. Und deswegen wollen wir Leiter. Ich will beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Gemeinde baust. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich und auch rätselhaft, dass du das mit uns machst. Manchmal sogar trotz uns. Manchmal durch uns und manchmal auch in uns. Und ich möchte dir danken für die Gemeinde hier. Ich möchte dir danken für die Gemeinschaft. Ich möchte dir danken für deine Gegenwart in dieser Gemeinde. Und ich danke dir für die Wegstrecke, die wir gemeinsam zurücklegen durften. Und ich bitte dich, dass du uns prägst als Leitung, dass du neue Leiter berufst und dass du unsere Gemeinde auch zu einem Ort machst, wo Leiter leiten. Bitten darum, dass du uns auch korrigierst, wo Dinge falsch gelaufen sind und du Vergebung und Versöhnung schenkst, wo nötig. Herr, du bist der Hirte, an dem wir uns orientieren. Du bist der, dem wir folgen, auf den wir schauen und von dem wir erwarten, dass er Gemeinde baut. Amen.